NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. April 1529. Die evangelischen Fürsten protestieren auf dem Zweiten Reichstag in Speyer.
Die sechs evangelischen Fürsten und ihre Berater knirschen mit den Zähnen. Das, was der Kaiser ihnen heute auf dem Reichstag zumutet, macht sie unfassbar wütend. Vor 3 Jahren hatten sie sich mit den Katholiken noch darauf geeinigt, die Anhänger Luthers sollten in der Ausübung ihres Glaubens nicht weiter behindert werden. Und jetzt plötzlich soll das nicht mehr gelten? Fakt ist, Luthers Lehre wird erneut verboten. Die evangelischen Reichsstände werden von der katholischen Mehrheit überstimmt. König Ferdinand, der Bruder des Kaisers und hier auf dem Reichstag zu Speyer sein Vertreter, fordert kühl:
Wir erwarten, dass ihr euch dem ordentlich und gehörig behandelten Beschlusse beugt.
Die Reaktion der evangelischen Fürsten erfolgt prompt. Sie stehen von ihren Bänken auf und verlassen den Raum. Dabei zeigen sie ihren Unmut deutlich.
Wir protestieren!
Protestieren! Protestieren!
Protestieren!
Diese Aktion am 19. April 1529 verschafft den Anhängern Luthers den Namen, den sie bis heute tragen: Protestanten. Nachdem sie aus dem Saal gestürmt sind, setzen sie sich zusammen und legen ihren Protest schriftlich nieder. Zuletzt unterzeichnen sie das Dokument.
Johann Kurfürst von Sachsen, Georg Markgraf von Brandenburg, Ernst Herzog von Braunschweig-Lüneburg, Philipp Landgraf von Hessen, Wolfgang Fürst von Anhalt-Köthen. Auch Graf Wilhelm von Fürstenberg und Vertreter von 14 freien Reichsstädten setzen ihre Namen darunter.
Die Protestanten kehren noch am selben Tag zurück in die Versammlung des Reichstages. Sie verlangen, dass ihre Protestatio laut vorgelesen wird. König Ferdinand verbietet das. Als sie ihm das Schriftstück daraufhin überreichen wollen, weigert er sich, es anzunehmen. Denn eines ist allen klar: Dieses Dokument besitzt einen großen Symbolwert. Der Theologe und DDR-Bürgerrechtler Friedrich Schorlemer nennt es
die Gründungsurkunde für Toleranz.
Also ich schätze Herrn Schorlemer sehr, aber an der Stelle muss ich leider widersprechen.
Historikerin Professor Luise Schorn-Schütte, Expertin für die Geschichte der Reformation.
Wenn es um Toleranz geht, dann hieße das, dass sich wechselseitig seit dieser Protestatio von 1529 überhaupt zwei Konfessionen im Reich wechselseitig anerkannt hätten. Das ist überhaupt nicht der Fall gewesen.
Was aber ist es dann? Welche Bedeutung steckt in dem Protest von 1529, der einer ganzen Glaubensrichtung den Namen gab? Doch der Reihe nach.
Deutschland im 16. Jahrhundert. Offiziell heißt der Flickenteppich aus kleinen und großen Territorien damals Heiliges Römisches Reich deutscher Nation.
Ein Staat ist das noch nicht. Erst recht kein Nationalstaat. Immerhin ist es eine stabile Organisation und es gibt klare Regeln.
Etwa 4-mal im Jahr tagt der Reichstag, eine Versammlung von über 300 Reichsständen, also Fürsten, Geistlichen und Weltlichen, dazu Grafen, Herren und Vertreter der freien Reichsstädte. Der Reichstag erlässt Gesetze, die damals Reichsabschied heißen.
Über allem steht der Kaiser, der sich aber auch an die Entscheidungen des Reichstags halten soll. Seine vornehmste Pflicht ist es, für Frieden zu sorgen und seine christlichen Untertanen vor Schaden zu bewahren. Keine leichte Aufgabe. Denn seit Martin Luther 1517 seine Kritik an der Kirche öffentlich gemacht hat, steuert das Reich auf einen dramatischen Konflikt zu.
Ganz Deutschland ist in hellem Aufruhr,
schreibt der päpstliche Gesandte aus dem Reich nach Rom.
9/10 schreien Luther, die übrigen schreien Tod der römischen Kurie.
Schnell findet Luther Anhänger im Reich. Vielen geht es dabei gar nicht um den Glauben. Sie sind einfach nur unzufrieden mit ihrer Situation und wünschen sich eine Veränderung, eine Reformatio.
Man muss immer darauf hinweisen, dass die Reformation eine soziale, eine politische, eine rechtliche Bewegung letztlich war, die in der religiösen Artikulation durch Luther kulminierte. Es gab Unruhe unter den Stadtbürgern, unter den Adligen und unter den Bauern.
Die Bauern wollen weniger Steuern zahlen, die kleinen Adligen sehnen sich nach ihrer früheren Bedeutung und die Bürger in den Städten fordern mehr Mitspracherechte.
Dass Europa im 15. und 16. Jahrhundert in der sogenannten frühen Neuzeit ist durch neue Impulse geprägt. Renaissance, Humanismus, Buchdruck, die Entdeckungsfahrten nach Amerika und die Reformation verändern das Weltbild der Menschen. Vielen macht der Wandel Angst. Und der Satz, früher war alles besser, ist schon damals sehr beliebt.
Es ist eine krisenhafte Situation gewesen, die von der Bevölkerung, die tief im christlichen Glauben verankert war, trotz aller Kritik und sonst was, immer auch religiös wahrgenommen wurde. Wenn irgendeine Pest oder eine Hungersnot aufkam, wurde das eben als Zeichen Gottes verstanden.
Von daher ist es verständlich, dass Martin Luther einen solchen Erfolg hat. Er geißelt nicht nur die Geldgier der Kirche, er pflanzt auch die Idee einer neuen Gesellschaft in die Köpfe und Herzen. Sein Ideal sind die frühchristlichen Gemeinden. Damals, so Luther, seien die Menschen noch füreinander da gewesen. Ein idealistisches Bild und eine Projektionsfläche für alle Unzufriedenen.
Und dieses Gemeindechristentum wurde eben von den Bauern, den Bürgern und den Adligen in ihrem politisch-sozialen Sinne verstanden, nicht im Sinne Luthers grundsätzlich.
Denn Martin Luther will die Hierarchie in Deutschland nicht antasten. Als die Bauern 1524 zum Krieg rüsten, distanziert er sich sofort und veröffentlicht die Schrift
»Wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern«.
Für Kaiser Karl V. ist Martin Luther trotzdem schuldig, schon vor den Bauernkriegen. Er sieht den inneren Frieden des Reichs durch die Reformation bedroht und greift ein. Allerdings, der Kaiser fährt einen Zickzackkurs.
1521. Auf dem Reichstag zu Worms wird Luther geächtet, seine Schriften überall im Reich verboten.
5 Jahre später rudert der Kaiser zurück.
1526, auf dem ersten Reichstag zu Speyer, rückt der Kaiser von dem sogenannten Wormser Edikt wieder ab.
Die evangelischen und die katholischen Stände finden einen Kompromiss. Der besagt, dass es den einzelnen Territorien und Städten überlassen bleiben soll, Luthers Lehre zuzulassen oder nicht.
Jeder soll es mit dem Vollzug des Wormser Ediktes halten, wie ein jeder solches gegen Gott und kaiserliche Majestät hoffet und vertraut zu verantworten.
1529, auf dem zweiten Reichstag zu Speyer, folgt wieder eine Kehrtwende des Kaisers. Das Wormser Edikt und damit das Verbot des evangelischen Glaubens soll nun doch wieder für alle gelten. In der Sprache des 16. Jahrhunderts klingt das so.
Wer bis jetzt das Wormser Edikt gehalten, soll dies auch ferner tun. Die Sekten endlich, welche dem Sakramente des wahren Leibes und Blutes widersprechen, solle man ganz und gar nicht dulden.
Die Mehrheit im Reichstag stimmt dem zu. Da platzt den evangelischen Ständen der Kragen. In ihrem Protestschreiben vom 19. April 1529 machen sie klar, dass sie den neuen Reichstagsabschied nicht akzeptieren.
So protestieren und bezeugen wir hiermit offen vor Gott, unserem alleinigen Erschaffer, Erhalter, Erlöser, dass wir für uns und die Unsrigen den vermeinten Abschied nicht billigen, sondern ihn aus vorgesetzten und anderen redlichen gegründeten Ursachen für nichtig halten.
Womit wir wieder bei der Ausgangsfrage sind. Wenn dieses Dokument keine Geburtsurkunde der Toleranz ist, was ist es dann? Historikerin Luise Schorn-Schütte.
Das, was hier im April 1529 stattfand, war eine Inanspruchnahme eines Widerspruchsrechts einer Minderheit im Rahmen der Reichsverfassung. Das hat überhaupt nichts mit Toleranz zu tun. Es wird lediglich festgehalten hier an dieser Stelle, wir haben seit dem Mittelalter ein Recht, uns in bestimmten Situationen nicht von der Mehrheit überstimmen zu lassen.
Die Forderung der Protestanten kann man in einem Satz also so zusammenfassen.
Keine Mehrheitsabstimmungen in Religionsangelegenheiten.
Der Protest richtet sich zunächst einmal nur gegen das Verfahren. Die evangelischen Fürsten beteuern, dass sie sich auf dem Boden des Rechts bewegen. Auf keinen Fall wollen sie als Revolutionäre erscheinen. Trotzdem steckt viel Sprengkraft in ihrem Protest. Denn was werfen sie dem Kaiser vor? Dass er durch einen Mehrheitsbeschluss ihr Gewissen belaste.
Und damit hast du, Kaiser, deine zentrale Aufgabe, den Schutz der Gewissen der Gläubigen zu gewähren, nicht erfüllt. Dadurch bist du nicht mehr in deinem Amt und dadurch müssen wir dir auch nicht mehr gehorchen. Und die nächste Argumentationsstufe war dann, wenn du nicht mehr in deinem Amt bist und dennoch etwas gegen uns tust, bist du ein Tyrann. Und dieses Wort Tyrann ist also seit der Antike die zentrale Kategorie in der politischen Auseinandersetzung, denn das gibt letztlich das Recht, Widerstand zu leisten.
Widerstand gegen die Obrigkeit ist zwar nicht im Sinne Luthers, aber die Argumente sind nun einmal in der Welt und schon 1546 stehen sich im Schmalkaldischen Krieg Protestanten und Katholiken mit Waffen gegenüber. Es ist einer der ersten neuzeitlichen Kriege, der mittels Flugschriften auch auf dem Papier geführt wird.
Der Papst mit den Romanisten meint, er habt das Glück bei der Schnur. Zu morden arme Christen, die rot-babylonisch Hur.
Dass die Reformation Aufruhr und Gewalt im Schlepptau hat, liegt nicht nur am Hass, den die Glaubensspaltung erzeugt. Auch die sozialen und ökonomischen Verhältnisse tragen dazu bei. Denn das, was heute in Rechtsgeschichte, Sozialgeschichte oder Religionsgeschichte getrennt voneinander betrachtet wird, gehört für die Menschen damals zusammen. Professor Luise Schornschütte.
Das ist ein zentrales Anliegen, was ich 20, 25 Jahre lang versucht habe, meinen Studierenden klarzumachen. Wenn man in der frühen Neuzeit als Historiker sich informiert, muss man zur Kenntnis nehmen, dass man als Mensch des 21. Jahrhunderts in eine Gesellschaft schaut, die diese Trennung überhaupt nicht kennt. Die hätten uns alle angeguckt, als wenn wir vom Mond kommen, wenn man gesagt hätte, das müsse alles in verschiedene Aspekte aufteilen. Das ist im 16. Jahrhundert bis hin ins 18. Jahrhundert immer als Einheit verstanden worden.
Es ist fast ein Wunder, dass das Heilige Römische Reich in der Glaubenskrise nicht selbst zerbricht. Stattdessen finden die Menschen mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 eine Regelung, die zumindest eine Zeit lang funktioniert.
Cuius regio, eius religio.
Wer regiert, bestimmt den Glauben. Es ist eine Lösung, wenn auch kein wirklicher Frieden.
Diese Stillstellung der konfessionellen Gegensätze, das ist der Inhalt von 1555 und das hat dazu geführt, dass alle gesagt haben, okay, wir sind zwar an dieser Stelle überhaupt nicht einer Meinung und wir mögen uns auch nicht, wir würden uns am liebsten totschlagen, aber auf der Ebene des Reichstages, wenn wir von außen zum Beispiel bedroht werden, von den Türken, von den Franzosen, von den Spaniern, müssen wir zusammenhalten. Und das hat bis 1806, bis zur Auflösung des Alten Reiches, standgehalten.
Im Pragmatismus der frühen Neuzeit könnte ein Vorbild für die Moderne stecken. Wenn zwei Parteien sich partout nicht einigen können, wenn nicht zu klären ist, wer Recht hat, könnte eine Stillstellung dieses Konflikts auch heute dafür sorgen, dass man drängende aktuelle Probleme dennoch löst. Beispiele für solche Situationen gibt es in Europa genug.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an den Protest der evangelischen Fürsten auf dem Zweiten Reichstag in Speyer am 19. April 1529. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.